NDR Info. Echo des Tages.
Heute gab es Noten. Neuntklässler aus allen Bundesländern wurden im vergangenen Jahr auf ihre Deutsch-, Englisch- und teilweise auch auf ihre Französisch-Kenntnisse getestet. Und heute kamen die Ergebnisse. Spitzenreiter ist, wie so oft, Bayern. Aber die schleswig-holsteinischen Jugendlichen haben ordentlich aufgeholt. Woran liegt das? Und was muss zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen besser werden? Dazu gleich mehr und den Bildungstrend kommentieren wir auch. Weitere Themen bis 19 Uhr. Die Wallonen haben dem CETA-Abkommen zugestimmt. Günther Oettinger wird neuer EU-Haushaltskommissar. Gehackte E-Mails bringen die Clinton-Familie in Bedrängnis. Das Gesundheitsministerium will den Versandhandel von rezeptpflichtigen Medikamenten verbieten. Und eine gute Nachricht für die Umwelt kommt am Ende der Sendung. In der Antarktis soll eine riesige Meeresschutzzone entstehen. Das Echo des Tages heute mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. 37.000 Mädchen und Jungen in ganz Deutschland haben im vergangenen Jahr an einem Test teilgenommen. Wie gut verstehen sie einen englischen Text, wenn sie ihn selbst lesen? Und wie gut, wenn sie ihn hören? Beherrschen sie die deutsche Rechtschreibung? All dies wurde in einem großen Test ermittelt und heute wurden in Berlin die Ergebnisse vorgestellt. Marie Löwenstein hat für uns zugehört.
Gute Nachrichten aus dem Englischunterricht. In allen Bundesländern haben die Neuntklässler ihre Fähigkeiten in den letzten 6 Jahren deutlich verbessert. So der aktuelle Bildungstrend des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen IQB. Besonders große Fortschritte im Vergleich zur letzten Sprachkompetenzstudie 2009 haben die Schüler der ostdeutschen Flächenländer gemacht. Sie waren in Englisch bisher immer schwach aufgestellt. Ein Grund für die Verbesserung könnte sein, dass Länder wie Brandenburg ihre Englischlehrer gezielt fortgebildet hätten. Petra Starnert, Direktorin des Instituts.
Die haben tatsächlich auch ihre Lehrkräfte zum Teil nach Kanada geschickt oder mit fremdsprachlichen Fachkräften hier zusammengebunden sozusagen, um ihre fachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Das hat sich ausgezahlt in diesen Ländern.
In Deutsch sind die Leistungen in den meisten Bundesländern recht stabil geblieben. Nordrhein-Westfalen bleibt bundesweit meist im unteren Mittelfeld. Hier schwächeln die Neuntklässler vor allen Dingen bei der Rechtschreibung. Dafür ist es das Land, in dem die wenigsten Unterschiede zwischen den Leistungen von Jungen und Mädchen bestehen. Schulministerin Silvia Löhrmann von den Grünen sagte, NRW weise Stärken und Schwächen auf. In Deutsch bestehe Nachholbedarf. Diese Herausforderungen müssen gezielt in den Blick genommen und Kinder und Jugendliche entsprechend gefördert werden, sagte sie. Überraschend schlecht schloss in der Studie Baden-Württemberg ab, etwa beim Leseverstehen in Deutsch. Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU will hier gegensteuern.
Das steht auf der Tagesordnung ganz oben. Wir haben damit nicht gerechnet und wir sind natürlich alles andere als zufrieden mit diesem Ergebnis. Das ist nicht da, wo wir Baden-Württemberg in diesen Themen gerne stehen sehen.
Auch in Hamburg zeigt sich ein Negativtrend bei den Deutschkenntnissen. Ein Grund sei die Zusammensetzung der Klassen, so der SPD-Bildungssenator Thies Rabe.
Ich will hier einmal daran erinnern, dass die Stadtstaaten beispielsweise mit 42-48% Kindern mit Migrationshintergrund eine erheblich andere Aufgabe zu schultern haben als die relativ gut abgeschnittenen Länder. Und es erklärt auch nicht alles, aber es ist zumindest ein wichtiger Teil einer solchen Erklärung.
Interessanterweise ist Hamburg aber im Bereich Englisch im Spitzenbereich. Ein möglicher Grund? Bei diesem Fach fangen alle Schüler, egal welcher Herkunft, im Unterricht bei Null an. Auch Schleswig-Holstein liegt bei Englisch vorne, aber nicht nur dort. Im Deutschunterricht schneiden die Neuntklässler ebenfalls deutlich besser ab als der deutsche Durchschnitt. Das läge unter anderem daran, dass die Schulen nicht ständig reformiert würden, lobte der Hamburger Landesnachbar Thies Rabe.
Wer ständig Schulen umbauen muss oder umbauen will, der hat es schwierig, die Konzentration der Pädagogen auf den Unterricht aufrechtzuerhalten, weil sich Pädagogen mit vielen, vielen anderen Fragen dann auch beschäftigen müssen, bis hin zur Frage, mit wem fusionieren wir denn jetzt oder wie organisieren wir denn jetzt wieder alles neu.
Nicht die Schulform sei entscheidend für die Leistung der Schüler, sondern die Qualität des Unterrichts. Das Institut fragte dieses Jahr auch erstmals die soziale Integration der Neuntklässler an ihren Schulen ab. Hier gab es ein positives Ergebnis. Die meisten Schüler fühlen sich wohl in der Schule und das unabhängig von ihrer Herkunft.
Marie Löwenstein berichtete und Katrin Erdmann kommentiert jetzt den Bildungstrend.
Deutschlandweit enorme Fortschritte in Englisch. So hat die Kultusministerkonferenz ihre Pressemitteilung betitelt. Dass es in allen Bundesländern mit der Fremdsprache bergauf ging, zeigt aus Sicht von Studienleiterin Petra Starnert, dass sich hier die Anstrengungen vor allem der ostdeutschen Bundesländer auszahlen. Sie hätten viel in die Fortbildung der Lehrkräfte investiert, der Unterricht wurde modernisiert und, ja natürlich, sei das Interesse an Englisch bei den Schülerinnen und Schülern auch groß und längst Teil der Lebenswirklichkeit. Zu den Ergebnissen in Deutsch heißt es hingegen in derselben Pressemitteilung: Die Leistungen sind im Wesentlichen stabil geblieben. Stabil? Das klingt harmlos, offenbart aber doch erhebliche Mängel im Schulsystem und sagt auch etwas über die Bedeutung der deutschen Sprache aus. Aber dafür muss man in dem 500 Seiten starken Bericht ganz schön blättern und suchen. Erst ab Seite 335 erfährt man, dass die Unterschiede beim Lesen innerhalb Deutschlands teilweise um mehrere Schuljahre auseinanderliegen. Was aber noch viel bedenklicher ist, von den Wissenschaftlern vor der Presse aber mit keinem Wort erwähnt wurde: Wer aus der Grundschule auf die weiterführende Schule wechselt, wird kaum noch in Deutsch gefördert. Und deshalb werden die Schülerinnen und Schüler auch nicht wirklich besser. Das ist ein Problem, denn vielen Jugendlichen blieb nach den Tests nur noch ein Schuljahr, um in der deutschen Sprache fit zu werden. Wer aber nicht richtig schreiben, lesen und verstehen kann, hat es zunehmend schwer auf dem Arbeitsmarkt. Super Englischkenntnisse helfen da auch nicht weiter. Was sich viel mehr zeigt: Es mangelt den Schülerinnen und Schülern nicht etwa an Kompetenzen, wie die Ergebnisse der Englischtests belegen, sondern es fehlt die richtige Förderung. Das aber muss eine der zentralen Aufgaben der nächsten Jahre in der Bildungspolitik sein, gerade mit Blick auf die vielen neu zugewanderten Mädchen und Jungen an unseren Schulen. Immerhin, auch das zeigt die Studie, Schule gelingt es, Kinder aus Einwandererfamilien sehr gut zu integrieren, ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit zu geben. Das ist neu und ermutigend. Letztlich zeigt es aber auch, was wir schon lange wissen: Es kommt eben auf die Lehrerinnen und Lehrer an.
Ein Kommentar zum Bildungstrend, der heute in Berlin vorgestellt wurde, von Katrin Erdmann. Was für ein Gezerre war das in den vergangenen Tagen um das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA. Die Geduld der Kanadier wurde ziemlich strapaziert. Aber seit gestern Morgen gibt es eine Kompromisslösung und der belgische Streit ist beigelegt. Heute hat das Parlament in Wallonien dem Handelsabkommen zugestimmt. Andere regionale Parlamente dürften noch folgen. Kai Küstner zum Stand der Dinge in Belgien.
So manchem mag der Weg hin zum EU-Kanada-Handelspakt in den letzten Tagen wie ein schwieriger Hürdenmarathon vorgekommen sein. Doch jetzt überwindet CETA die letzten politischen Hindernisse. Das Parlament der belgischen Region Wallonien, die sich am massivsten gegen CETA aufgelehnt hatte, gab am Nachmittag seine Zustimmung. Der wallonische Ministerpräsident Paul Magnet hatte bei seiner Rede im Parlament erklärt, dass man jetzt, seine Nachverhandlungen sei Dank, ein besseres Abkommen habe.
Nous avons demandé aussi des
Wir haben Klarstellungen verlangt bei so einem wichtigen Vertrag. Der Quelle ist von so vielen Ängsten, so vielen Zweifeln bei den Menschen, wäre es unrecht gewesen, keine Erläuterungen zu verlangen. Am CETA-Vertragstext selbst ist zwar nicht eine Silbe verändert worden. Doch was die Belgier in den nervenaufreibenden Gesprächen der letzten Tage nun bekommen haben, ist eine dem Vertrag angehängte Zusatzerklärung, eine Art Auslegungshilfe. Die befasst sich unter anderem mit den so viel diskutierten Schiedsgerichten, die im Streitfall zwischen Staaten und Privatunternehmen schlichten sollen. Erstens wird nun klarer gefasst, welche Voraussetzungen die Richter, die dort entscheiden sollen, mitbringen müssen. Und zweitens soll nun der Europäische Gerichtshof damit beauftragt werden, ein Gutachten über diese Form der Schlichtung zu erstellen. Paul Magnet jedenfalls ist so froh über seinen Verhandlungserfolg, dass er von einem Moment des Stolzes für die Wallonie sprach. Seine Region sei nun in jedem Winkel der Welt bekannt.
Et vous nous avez donné aussi un petit moment de fierté.
Doch nicht nur von den Belgiern, sondern auch von jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat ist die Zustimmung zu CETA und seinen Zusatzerklärungen erforderlich. Die Deutschen gaben diese, wie EU-Kreise dem ARD-Hörfunk bestätigten, am Nachmittag. Mit der Frage, wann man denn nun mit Kanada zur Unterschrift zu schreiten und den verschobenen Gipfel nachzuholen gedenkt, wollte sich die EU erst nach Überwindung der auch wirklich letzten Hürde befassen. Die Diskussion über die Zukunft der EU und ihre Handelspolitik ist jedenfalls bereits voll entbrannt. Nicht alle nämlich empfanden so großen Stolz wie Paul Magnet über das, was in den letzten Tagen passiert war. Die erzwungene Absage des EU-Kanada-Gipfels kommentierte Kommissionschef Juncker in den ARD-Tagesthemen so:
Das halte ich für ein diplomatisches Unding.
Zunächst waren Juncker und die EU-Kommission der Meinung gewesen, dass zu CETA lediglich die Zustimmung der EU-Institutionen erforderlich wäre und eben nicht der Parlamente jedes einzelnen Mitgliedstaats. Auch auf Druck aus Deutschland hin kam es dann jedoch anders. Dass dies die Dinge verkomplizieren und in die Länge ziehen würde, war aus Junkers Sicht absehbar.
Aber wir werden uns in Zukunft überlegen müssen, wenn wir derartige Verhandlungen führen und Verträge abschließen, dass wir ab Tag 1 fein säuberlich trennen, was in europäische Zuständigkeit fällt und was nationalen Regierungen und nationalen Parlamenten überlassen sein muss.
CETA ist mit Kanada noch gar nicht unterzeichnet. Da hat die Diskussion darüber, wie die EU in Zukunft mit ihren Handelsverträgen umgehen will, schon begonnen.
In der EU-Kommission gibt es Veränderungen. Weil die Haushaltskommissarin nach New York zur Weltbank wechselt, wird ihr Ressort neu besetzt. Es übernimmt Günther Oettinger. Er ist derzeit Kommissar für digitale Wirtschaft. Sabine Hackländer berichtet aus Brüssel.
Es ist der dritte Ressortwechsel, den Günther Oettinger in seiner Zeit in Brüssel vollzieht. Weil die bisherige Haushaltskommissarin Georgieva zur Weltbank wechselt, soll er das einflussreiche Ressort nun also zum Jahreswechsel übernehmen. Als Oettinger vor knapp 7 Jahren nach Brüssel kam, arbeitete er sich zunächst ins Energieressort ein. Später, im Jahr 2014, wurde er dann Kommissar für Digitalwirtschaft. Der 63-Jährige hat sich in Brüssel einen guten Ruf als Wirtschaftspolitiker erarbeitet. Im Gasstreit zwischen Europa und Russland trat er zudem als kluger Vermittler auf. Oettinger macht aber auch immer wieder durch unkonventionelle, häufig auch schon mal als unpassend empfundene Äußerungen auf sich aufmerksam. In der EU-Kommission stellt jedes der 28 Mitgliedsländer einen Kommissar. Sie gelten zwar als Vertreter ihrer Regierung, sollen aber vor allem im Sinne der gesamten Europäischen Union handeln.
Der Krieg in Syrien geht mit unverminderter Härte weiter. Gleich berichten wir über die aktuelle Lage in Aleppo. Die syrischen Regierungstruppen werden dabei von Russland und dem Iran unterstützt. Und heute haben sich die Außenminister dieser drei Länder in Moskau getroffen, um über den Stand der Dinge zu beraten. Hermann Krause berichtet.
Die drei Herren demonstrierten Einigkeit im Dienste des syrischen Machthabers in Damaskus. Allerdings waren die Vorwürfe gegen die USA bei dem russischen Außenminister Sergei Lavrov nicht ganz so vehement formuliert, aber sie waren nicht zu überhören. Wir haben festgestellt, dass für die Verschlechterung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Syrien nicht allein die Terroristen verantwortlich sind, sondern auch die Länder, die Sanktionen verhängt haben. Diese schaden den einfachen Bürgern. Nach wie vor sei Russland daran interessiert, ein Informationszentrum im Nahen Osten aufzubauen, um Erkenntnisse über die verschiedensten Terrororganisationen auszutauschen. Denn dem Westen sei es bisher nicht gelungen, zum Beispiel in Syrien, die gemäßigte Opposition von den radikalen Kräften zu trennen. Sergei Lavrov. Die Lage in Syrien spitzt sich zu. Die Waffenruhe wird von der bewaffneten Opposition durchbrochen. Die USA haben es nicht geschafft oder wollen es auch nicht, dass diese Waffenruhe hält. Sie können ihre Schützlinge nicht beeinflussen. In Moskau werden Vorwürfe zurückgewiesen, die russische oder die syrische Luftwaffe bombardiere rücksichtslos auch Teile Aleppos, in denen es keine IS-Kämpfer gebe. Der iranische Außenminister Javad Zarif ergänzte: Unsere Zusammenarbeit in regionalen Sachen, auch im Kampf gegen den Terrorismus und gegen den Extremismus, wird von gemeinsamen Haltungen gekennzeichnet. Es ist momentan von großer Bedeutung und das wird auch so bleiben. Der Iran unterstützt seit langem das Regime in Syrien. Geht es doch auch darum, eine schiitische Achse herzustellen, die vom Libanon über Syrien bis nach Teheran reicht. Geliefert werden nach Syrien Waffen und Ausrüstung. Zudem kämpfen die sogenannten iranischen Revolutionsgarden an der Seite der syrischen Armee. Verantwortlich für die komplizierte Lage die USA. Der syrische Außenminister Walid Mualem auf der Pressekonferenz in Moskau: Ich muss sagen, dass die Kräfte, die seit 5 Jahren einen Komplott gegen Syrien führen, dieselben sind, die einen Informationskrieg gegen Russland betreiben. Aber, wie hat gestern Präsident Putin gesagt, unsere Geduld ist bald am Ende. Wir werden Aleppo von den Terroristen befreien und die Einheit unserer Stadt wiederherstellen. Besorgt zeigten sich alle drei Außenminister über die Gefahr, dass IS-Kämpfer aus der irakischen Stadt Mosul, wenn diese denn fallen sollte, nach Syrien fliehen könnten. Dies werde man zusammen mit den USA beobachten, so Außenminister Lavrov, und wenn nötig auch entsprechend militärisch verhindern. Ansonsten gäbe es morgen wieder politische Gespräche in Genf. Die syrische Delegation werde von Moskau aus dorthin reisen. Nur eine politische Lösung werde die Lage in Syrien entspannen, meinte Lavrov. Wie diese aussehen könnte, dazu äußerten sich die drei Herren aber in Moskau nicht einmal ansatzweise.
In Syrien wurde unterdessen weiter gekämpft. Rebellengruppen haben in der Millionenstadt Aleppo versucht, den Belagerungsring der Regierungstruppen zu durchbrechen. Am Morgen starteten sie unter schwerem Granatenbeschuss eine Offensive auf den Westteil der Stadt. Carsten Kühntop berichtet.
Das Assad-Regime reagierte ungerührt auf die Offensive. In Moskau sprach der syrische Außenminister von einer Verschwörung gegen sein Land. Man werde sich aber nicht davon abhalten lassen, Aleppo aus der Hand der Terroristen zu befreien. Die Offensive hatte mit einem Raketenangriff auf einen Militärflughafen begonnen und dem Beschuss einer Stellung von Regierungstruppen im Westteil der Stadt. Offenbar feuerten die Aufständischen dann aus allen Rohren und schossen zahllose Granaten ab. Außerdem jagten sie Autobomben in die Luft, teilweise auch mit Hilfe von Selbstmordattentätern. Angeblich handelt es sich um eine Aktion, an der alle der etwa 2 Dutzend Milizen in Ost-Aleppo beteiligt sind. Die Offensive war wochenlang vorbereitet und vor wenigen Tagen angekündigt worden. Die syrische Armee erklärte im Laufe des Tages, an allen Fronten in Aleppo habe man Attacken zurückgeschlagen. Die bewaffneten Gruppen seien, so wörtlich, nicht in der Lage gewesen, die Landkarte zu verändern.
Auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks werden derzeit fast täglich bislang unbekannte E-Mails veröffentlicht, die ein neues Licht auf das Geschäftsgebaren der Clinton-Familie werfen. Die offenbar von Hackern geknackten privaten Briefe geben Einblicke, wie die politische Maschine der Clintons funktioniert. Der angekündigte große Skandal war bislang nicht dabei, aber die Enthüllungen könnten Hillary Clinton politisch schaden. In 10 Tagen will sie ja zur Präsidentin gewählt werden. Martin Ganselmeier aus Washington.
Es ist vor allem eine Mail aus dem Jahr 2011, die politisch brisant ist. Sie stammt von Douglas Band, dem Berater und Chefspendensammler des früheren Präsidenten Bill Clinton. In dieser Mail verteidigt Douglas Band seine Arbeit gegen die seiner Meinung nach ungerechtfertigte Kritik von Präsidententochter Chelsea Clinton. Sie hatte ihm vorgeworfen, die Arbeit der Clinton-Stiftung für eigene Geschäftskontakte zu missbrauchen. Er werde als Sündenbock hingestellt, beklagt sich Band. Dabei habe er nicht nur enorme Beträge von Großspendern für die Clinton-Stiftung gesammelt, sondern diese auch überzeugt, Bill Clinton für lukrative, profitorientierte Tätigkeiten in Höhe von mehr als 50 Millionen Dollar zu engagieren. Vor allem Reden- und Beratertätigkeiten, zum Beispiel 900.000 Dollar von der Schweizer Bank UBS und 700.000 Dollar von der britischen Bank Barclays. Band spricht sogar von einer Bill Clinton AG. Donald Trump sieht sich in seiner Kritik voll bestätigt. Mr. Band nennt die Vereinbarungen unorthodox. Wir nennen sie völlig korrupt.
Outright corrupt.
Die Republikaner werfen den Clintons vor, sie hätten die Clinton-Stiftung auch für ihre persönlichen Zwecke genutzt, um sich zu bereichern und in den Genuss teurer Geschenke und Urlaubsreisen zu kommen. Hillary Clintons Wahlkampfteam wies die Kritik zurück. Die von WikiLeaks veröffentlichten Finanzbeziehungen seien nicht neu, sondern in den veröffentlichten Steuererklärungen der Clintons längst nachzulesen. Außerdem betonen Clintons Sprecher, es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass die Spenden oder die Redehonorare für Bill Clinton in irgendeiner Weise die Arbeit von Hillary Clinton als Außenministerin beeinflusst hätten. Hillary Clinton selbst lehnt es ab, die Echtheit der von WikiLeaks veröffentlichten Mails zu bestätigen. Für sie ist dies das Werk der russischen Regierung, die Spionage gegen Amerikaner betreibt.
The Russian government has engaged in espionage against Americans.
Dennoch hinterlässt das Geflecht aus Großspenden für die Clinton-Stiftung und lukrativen Rede- und Beraterhonoraren für Bill Clinton bei vielen Amerikanern einen schalen Beigeschmack. Auch wenn es bislang keine Beweise für Rechtsverstöße gibt, so der Journalist Al Hunt von Bloomberg News, so entstehe doch der Eindruck, die Clintons hielten vor allem bei Banken gerne die Hand auf. Ich finde, sie hätten sich aus der Clinton-Stiftung zurückziehen sollen, als Hillary Außenministerin wurde, auch wenn es keine eindeutigen Beweise für Gegenleistungen gibt. Für Donald Trump sind die von WikiLeaks veröffentlichten Mails die letzte Chance, den Vorsprung von Clinton noch aufzuholen. Bisher jedoch haben die Mails ihren Umfragewerten nicht geschadet.
7:10 ist es. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Gleiches Geld für gleiche Arbeit? In Deutschland nicht. Männer bekommen in vielen Bereichen mehr Lohn als Frauen. Das SPD-geführte Familienministerium will das schon länger ändern. Bisher konnte es sich aber nicht gegen die Union durchsetzen. Nun hat man sich aber wohl mit dem Koalitionspartner geeinigt und einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt. Jörg Seißelberg mit Einzelheiten.
Um kaum ein anderes Gesetz war das Tauziehen in der Großen Koalition so intensiv. Familienministerin Manuela Schwesig und die SPD wollten es unbedingt. Die Union, unterstützt von den Arbeitgebern, sperrten sich bis zum Schluss. Jetzt ist das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit in Deutschland fertig.
Wir gehen davon aus, dass dieses Gesetz die Unternehmenskultur verändern wird, dass ungleiche Bezahlung zwischen Frauen und Männern zum Thema wird.
Mit dem Ziel, dass künftig überall im Land Frauen für gleiche Arbeit verlässlich den gleichen Lohn bekommen wie Männer, so Familienstaatsanwalt. Staatssekretär Ralf Kleindieck, der den Gesetzentwurf für Manuela Schwesig ausgearbeitet hat. Das 94 Seiten umfassende Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, sieht vor, dass Frauen in Unternehmen ab 200 Beschäftigten verlangen dürfen, dass ihr Arbeitgeber offenlegt, wie viel ihre männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit bekommen. Umgekehrt dürfen auch Männer Auskunft einfordern, wenn sie glauben, dass Frauen im gleichen Job mehr verdienen. In Unternehmen mit Tarifvertrag soll dieses Auskunftsersuchen über den Betriebsrat eingereicht werden. Den Betrieben steht es allerdings frei zu entscheiden, dass sich die Beschäftigten auch direkt an die Personalabteilung wenden können. Das neue Gesetz bedeutet, so Staatssekretär Kleindieck, wenn beispielsweise eine Frau anfragt und sich herausstellt, dass mindestens 6 männliche Kollegen für die gleiche Arbeit mehr bekommen, ist der Betrieb in Zugzwang.
Wenn rauskommt, dass diese unterschiedliche Bezahlung nicht gerechtfertigt ist, dann kann ich für die Zukunft und auch für die Vergangenheit verlangen, dass das ausgeglichen wird.
Dass es also eine Lohnerhöhung gibt und auch der entgangene Lohn der zurückliegenden Jahre gezahlt wird. Wenn der Arbeitgeber sich sperrt, können die Betroffenen vor Gericht ziehen. Das Familienministerium geht aber davon aus, dass das neue Gesetz ausreicht, damit Unternehmen, die bei ungleicher Bezahlung erwischt werden, von sich aus reagieren. Außerdem ist im Gesetz festgeschrieben, dass künftig Firmen ab 500 Mitarbeiter mindestens alle 5 Jahre innerbetrieblich prüfen müssen, wie es im Unternehmen um die Lohngleichheit bestellt ist. Und Kapitalgesellschaften müssen in ihren jährlichen Berichten jetzt ein Kapitel zur Lohngleichheit vorlegen. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Arbeitgeber, kritisiert bereits, das Gesetz führe zu neuer Bürokratie. Die Familienministerin dagegen verweist darauf, dass in Deutschland Frauen immer noch im Durchschnitt real 7% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Den Gesetzentwurf zur Lohngleichheit hat Schwesig heute an ihre Kabinettskollegen zur sogenannten Ressortabstimmung weitergeleitet. Das Papier beruht auf der Kompromisslinie, die Anfang des Monats im Koalitionsausschuss zwischen CDU, CSU und SPD verabredet wurde. Anfang kommenden Jahres soll das Gesetz in den Bundestag. Geplant ist, dass es zum 1. Juli 2017 in Kraft tritt.
Viele chronisch Kranke bestellen sich online ihre rezeptpflichtigen Medikamente bei einer Versandapotheke. Beide Seiten dürften sich über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gefreut haben, denn der hat vor kurzem die Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente aufgehoben. Das Bundesgesundheitsministerium will nun aber diesen Handel ganz stoppen. Thorsten Huhn berichtet.
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, CDU, will den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten untersagen. Gröhe sei fest entschlossen, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Nur mit einem Verbot könne die notwendige Qualität und Sicherheit einer flächendeckenden Versorgung mit Arzneimitteln erreicht werden, so die Begründung des Ministeriums, das darauf hinweist, dass es in anderen EU-Ländern bereits Verbote für den Medikamentenversandhandel gebe. Der Koalitionspartner SPD stimmt allerdings dem Gesundheitsminister nicht zu. Gerade für chronisch kranke Menschen in strukturschwachen Gebieten mit wenigen Apotheken wäre es unzumutbar, ihnen diesen einfachen Weg der Arzneimittelversorgung abzuschneiden, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach. Man müsse eher darüber nachdenken, wie man die Beratungsleistung in stationären Apotheken besser vergüten könne. Kritik an Gröhes Plänen kam auch vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung GKV. Im 21. Jahrhundert eine ganze Branche per Gesetz vom Online-Versandhandel ausschließen zu wollen, erscheine nicht zeitgemäß, erklärte der Verband. Gerade der Versandhandel könne dazu beitragen, die Versorgung von Patienten auf dem Land zu verbessern.
17,50 Euro zahlt momentan jeder Haushalt in Deutschland als Rundfunkbeitrag. Von dieser Gebühr werden alle Programme der ARD finanziert, das ZDF und das Deutschlandradio. Im Gespräch war in den letzten Monaten, dass dieser Beitrag um 30 Cent pro Monat gesenkt werden könnte, aber das haben die zuständigen Ministerpräsidenten der Länder heute auf ihrer Konferenz in Rostock abgelehnt. Axel Krummenauer berichtet.
Die Regierungschefs haben sich damit über die Empfehlung der KEF, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, hinweggesetzt. Diese hatte eine Senkung um monatlich 30 Cent vorgeschlagen. Die Sender sollen mit dem zusätzlichen Geld Rücklagen bilden, damit der Rundfunkbeitrag langfristig nicht über die aktuellen 17,50 Euro steigt. Bis zum kommenden Jahr sollen ARD, ZDF und Deutschlandradio zudem Reformvorschläge vorlegen, betonte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, die für Rundfunkangelegenheiten zuständig ist. Die Bundesländer fordern auch vom Bund mehr Anstrengungen, um abgelehnte Asylbewerber schneller in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Auf die meisten Hindernisse für Abschiebungen hätten die Länder gar keinen Einfluss, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschef Sellering. So darf unter anderem nur die Bundespolizei Abschiebungen absichern. Abkommen mit Herkunftsstaaten unterzeichnet der Bund, nicht die Länder. Wenn der Bund hier seinen Aufgaben nachkomme, könnten sich die Länder besser um die Hilfebedürftigen kümmern, sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff. Keine Festlegungen gab es zu den Forderungen des Bundes, künftig allein für Autobahnen zuständig zu sein und mit in Schulen investieren zu können. Man stehe zu der Vereinbarung. Um diese konkret umzusetzen, bedürfe es aber noch vieler Diskussionen, so Sellering.
Das kommt auch selten vor, dass Umweltschützer mal richtig begeistert sind. Anlass zur Freude bietet ihnen eine riesige Meeresschutzzone in der Antarktis. Nach 5 Verhandlungsjahren wurde bei einer Konferenz in Australien beschlossen, dass in der Zone auf lange Sicht nicht mehr gefischt werden darf. Die Begeisterung vor dem Verhandlungszentrum war groß.
Es war eine kleine, aber laute Jubelgruppe, die vor dem Verhandlungsort in Hobart einen lebensgroßen Pinguin aus Stoff bekuschelte. Die 25 Mitgliedstaaten der, wie sie sich etwas sperrig übersetzen lässt, Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze in der Antarktis, hatten jahrelang verhandelt. Nun war die Einigung geschafft. Wir sind heute wirklich vorangekommen. Wir haben die weltweit größte Meeresschutzzone begründet. Ein riesiger Schritt vorwärts für die globale Erhaltung der Meere. Es ist ein wundervoller Moment. Der Leiter der amerikanischen Delegation, Evan Bloom. In den kommenden 35 Jahren darf in der Ross Sea in der Antarktis kein Lebewesen mehr gefischt oder gefangen werden, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, weil die Forschungsdaten aktuell gehalten werden müssen. Pinguine, Minkwale, Robben, Sturmschwalben, Krill. Der sturmgebeutelte südliche Ozean ist eine der sensibelsten Ökoregionen, die es noch auf der Erde gibt. In der Ross Sea kommen die Kleinstlebewesen aus den tiefen Regionen des Meeres an die Oberfläche, die dann von den Meeresströmungen weltweit verteilt werden und die Lebensgrundlage für zahllose Fischarten bilden. Die Schutzzone ist ungefähr 4-mal so groß wie Deutschland. Sie umfasst damit gut 12% des südlichen Ozeans. Die Ross Sea ist derart abgelegen, dass sie nur selten von Schiffen erreicht wird. Auch deshalb ist ihr ökologischer Zustand so unberührt und einzigartig. Der Brite Louis Pugh, UN-Botschafter für die Ozeane, hat seit Jahren mit medienwirksamen Aktionen für den Erhalt der Weltmeere demonstriert. Immer wieder ließ er sich filmen, wenn er, nur mit einer Badehose bekleidet, auf einem Eisberg stand und an Nord- oder Südpol ins Wasser sprang. Er sei absolut begeistert von der Einigung über die Ross Sea, sagte Pugh. Die Gegend ist entscheidend für die Wissenschaft. Es ist sozusagen ein lebendiges Labor, das zeigen kann, wie ein gesunder Ozean funktionieren sollte. Weil der Rest der Meere auf dieser Welt ist verschmutzt, überfischt und ganz offensichtlich bereits vom Klimawandel gebeutelt. Umstritten war bis zuletzt, wie lange der Sonderstatus für das Gebiet gelten solle. Die chinesische Delegation hielt 20 Jahre für ausreichend. Die russischen Unterhändler beschäftigte vor allem die Frage, welche Auswirkungen eine Einigung auf die Interessen im Nordpolarmeer haben würde. Grundsätzlich war aber allen klar, dass die sensible Region an der Spitze der Südhalbkugel unter besonderen Schutz gehört. Evan Bloom, der amerikanische Chefunterhändler. Die amerikanischen und die neuseeländischen Wissenschaftler haben sich seit Jahren um die einzigartige Ökologie in der Ross Sea gekümmert. Wir arbeiten und forschen 10 Jahre und länger an dieser Schutzzone. Es waren die einzigartigen Qualitäten der Ross Sea, die uns dazu gebracht haben, so viel Zeit dafür zu investieren. Die russischen Unterhändler hatten die Verhandlungen bei insgesamt 5 Runden blockiert. Nun hat auch Wladimir Putin 2017 als Jahr der Ökologie ausgerufen. Wir sind stolz, dass wir Teil der Bemühungen zum Schutz der Ross Sea sein können, hieß es vom russischen Sonderbeauftragten für die Umwelt, Sergei Ivanov, nach der Einigung in Hobart.
Gerd Wolf berichtete über das Meeresschutzabkommen für die Antarktis. Und das war das Echo des Tages am Freitag, dem 28. Oktober. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Metler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.